Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Herzlich willkommen zur Nabelshow, zur zweiten Ausgabe meiner Selbstgespräche, meines neuen Selbstgespräche Podcast. Es ist viel zu früh am Morgen und genau richtig. Und jetzt mache ich mal das Licht an, um einen Podcast aufzunehmen, denn dann bin ich wach, aber mein Gehirn läuft noch so ein bisschen auf Kaffee und gerade eben erst aufgewacht. Das ist vielleicht eine ganz gute Kombination, vor allem wenn man nicht vorbereitet über die Dinge reden will, die einem so in den Sinn kommen. Denn das ist auch so der Plan an diesem Podcast, Entschuldigung, Frosch im Hals, einfach drauf losreden, was mir so was so mein Gehirn passiert, ohne große Vorbereitung. Deswegen wird es auch keine Vorankündigung geben, was in dieser Folge besprochen wird, denn das weiß ich ja selber noch nicht. Außer, und jetzt züchtige ich mich schon einer Lüge, ist alles, was ich gesagt habe, ist im nächsten Moment falsch, denn ich habe mal nachgeschaut, was eigentlich der Duden über die Nabelshow sagt. Nichts. Aber er sagt etwas über die Nabelschau. Was ist eigentlich eine Nabelschau? Habe ich mal im Duden nachgeschlagen. Wortart, Substantiv, Feminin, Gebrauch, Salopp. Ja, Salopp. Salopp finde ich gut. Bin schon lange nicht mehr salopp gewesen. Gebräuchlich, Häufigkeit, selten. Ah ja. Betonung, Aussprache, Betonung, Nabelschau. Nabelshow spricht man wahrscheinlich anders aus. Was, Bedeutungen, jawohl. Übertriebene narzisstische Beschäftigung mit der eigenen Person, Gruppe, Institution oder Ähnlichem. Beispiel Nabelschau betreiben. Ja, das muss ich mir wohl leider das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich bin eine Gruppe, Person, Institution oder Ähnliches. Mengenmäßig könnte ich durchaus einer Gruppe schon entsprechend, einer Gruppe von einigen sehr dünnen Leuten, durchaus. Ich habe schon wieder zugenommen. Mann. Da denkt man, der Krebs hat einen großen Vorteil, dass man ganz schnell viel Gewicht verliert, aber es ist dann wie mit einer Diät, wenn man ganz schnell viel Gewicht verliert, kriegt man auch ganz schnell viel Gewicht wieder drauf, wenn die Diät beendet ist oder der Krebs rausgeschnitten worden ist. So ein Scheiß. Jawohl. Also, ne, es sind schon wieder 5 Kilo mehr drauf seit nach der Operation. Ich hoffe, dass ich nicht wieder auf die 135 komme. Das. Ich bewege mich viel und ich fahre viel Fahrrad. Das kann ich nämlich Gott sei Dank wieder ganz gut. Treppensteigen ist noch ein Problem. Da fange ich sehr schnell an, keine Luft mehr zu bekommen und keuch wie eine alte Pumpe, Blasebalg, was keucht denn? Irgendetwas, was sehr keucht und schnauft. Aber Radfahren, das geht. Das versuche ich jetzt jeden Tag mindestens eine halbe Stunde nach der Arbeit. Noch ein bisschen in der Gegend rumfahren. Ist besser als spazieren gehen. Also ich kann bald nicht mehr spazieren gehen. Ich kenne hier in Köln, in der Ecke im Norden von Köln, gerade hier alles, jede Straße. Und die Straßen sind immer zu eng, man muss ständig den Leuten ausweichen. Das ist beim Radfahren ein bisschen besser. Da kenne ich zwar auch jede Strecke, die ich mit dem Fahrrad fahren kann, aber man hat ein bisschen mehr Platz. Das ist schon mal gut und es sind ja auch keine sportlichen, das ist ja nicht, dass ich hier sportliche Leistungen zeige, höchst sportliche Aktivitäten. Ich gondel mit meinem Fahrrad in der Gegend rum. Das ist ja so das Rentnerradfahren. Also nicht das Seniorenbiking. Das Seniorenbiking ist eine hochsportliche Angelegenheit, zumindest hochtemporeich, weil Seniorenbiking wird immer mit E-Bikes betrieben. Und dann in größeren Gruppen, in Horden und Mengen, damit man weiß, aha, das sind Senioren, die haben jetzt viel Zeit und die besitzen E-Bikes. Und jetzt, das hasse ich, wenn da am Main Seniorenhorden in E-Bikes entlang rauschen. Also nicht, dass mich das stört, wenn man dann da sitzt, zum Beispiel schön in Wipfelt, wo ich gerne mit meinen Eltern bei der Frühstücken gehe. In der Bäckerei kann man ganz schön auf den Main schauen. Ich das noch nach über 20 Jahren in Köln. Und 7 in Würzburg, es passiert mir das immer noch, dass ich Rhein und Main in Sätzen durcheinander bringe. Ich weiß, was gemeint ist, aber es entschlüpft mir manchmal der falsche Konsonant. Solange ich dann in Werneck, wo die Wern entlang fließt, das ist, da nicht Rhein oder Main dazu sagt, da ist alles gut, denn die Wern ist definitiv nicht in der Kategorie unterzuordnen. Wir wollten da mal, ein Freund und ich, in einem Schlauchboot durchfahren und dann haben wir kein Schlauchboot bekommen und hatten uns überlegt, ob wir so alte Ölwannen, so Heizungsölwannen irgendwo auftreiben können, die oben aufflexen und uns dann darunter dadurch treiben lassen können. Das Problem wäre, glaube ich, gewesen, wenn man sich in so eine Ölwanne stellt und dann das Ding ein Stück runter geht, dann ist man in der Wern auch schon auf dem Boden. Ich glaube nicht, dass die Wern eine Tiefe hat, dass man da drin schwimmen kann. Normal, also wenn es nicht gerade Wernhochwasser gibt, was es auch schon gab. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Hatte die Wern in Werneck Hochwasser? Das muss ich mich, glaube ich, da muss ich mich mal erkundigen. Ich kenne ja Leute in Werneck, daher, ich hoffe nicht. Das ist jetzt auch kein witziges Thema mit dem Hochwasser. Da wollte ich gar nicht hin. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich das für was Lustiges halte. Nein, 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 nein. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo ich war. Radfahren. Also eher so die Sorte Rentner auf dem Fahrrad, so alte Männer auf alten, klapprigen Fahrrädern, die viel zu tief da sitzen, wo man das Gefühl hat, dass die schon direkt auf dem Rad sitzen und wackelig mit angewinkelten Beinen vor einem her gondeln, was mich im Straßenverkehr immer wahnsinnig macht, wenn die vor mir herfahren und man so ganz schlecht an denen vorbeikommt, weil halt auch ganz viel Verkehr links und rechts von einem ist, also links von einem ist und einfach schlecht überholen kann, weil die leichte Schlangenlinien immer fahren, furchtbar. Und da entwickle ich mich gerade hin. Ich befinde mich zwischen den Welten der Leute, die zu schnell an einem vorbei rasen, die mich auch nerven, und der Leute, die zu langsam vor einem her eiern. Ich glaube, ich entwickle mich gerade hin zu Letzterem, ohne wirklich zu Ersterem gehört zu haben, hoffe ich zumindest. Aber auch ich habe schon langsame Radfahrer überholt und wurde dann bestimmt verflucht dafür. Ja, ja. Aber eigentlich bin ich ja Radfahrer hauptsächlich deshalb aus, weil ich halt kein Auto habe. Also an 6 oder 7 Tagen in der Woche bin ich nicht Radfahrer aus Passion oder aus sportlichem Ehrgeiz, sondern Radfahrer, weil ich ein Fahrrad besitze und irgendwo hinkommen will und keine Lust habe, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Und eben kein Auto habe, das mich dahin fährt, also fahre ich mit dem Fahrrad. Das sind dann in der Regel auch keine allzu großen Strecken, die ich sonst so im Alltag zurücklege. 10, 15 Minuten auf dem Fahrrad und dann ist meistens schon das Ziel erreicht. An Wochenenden bin ich dann schon wieder Radfahrer aus Hobby, allerdings auch Hobby ist falsch. Weil Hobbyradfahrer, das sind die, die dann so rausgeputzt sind, die dann die entsprechende Kleidung tragen und dann auch schon wieder viel zu organisiert dann da. Wenn ich dann am Rhein entlang fahre, dann fahre ich gerne mal am Rhein entlang ein Stück, weil es schön flach ist. Von Köln bis Lange, bis Hittorf. Das ist so auf der Höhe von Leverkusen. Ich weiß gar nicht, wie weit das ist. Oder vielleicht mal bis Zons. Das ist knapp unter Düsseldorf. Das ist halt einfach so ein Nachmittag. Langsames Fahren. Das kann man wahrscheinlich wenn man schnell fährt, in 2 Stunden hin und zurück oder vielleicht sogar in 1 Stunde, ich weiß es nicht. Aber ich brauche dann da so den Nachmittag, fahre langsam in der Gegend rum. Ist einfach schön, ich mache das gerne. Ich brauche auch die Bewegung, ich brauche auch die Strecke zu fahren. Also langsam heißt nicht, dass ich jetzt schleiche. Ich fahre schon zügig, aber ich rase nicht. Dann trage keine auffälligere, buntere Kleidung, als ich das sowieso tue. Aber ich glaube, im Sommer sind Hawaii-Hemden unter Profi-Hobby-Bikern eher ungewöhnlich. Das heißt, ich muss mich da nicht einreihen, nur weil ich bunt bin. So. Ja, warum habe ich kein Auto? Weil Köln scheiße zum Autofahren ist und weil Autos teuer sind und weil ich ein Auto ja auch ja, das ist mir einfach nicht leisten kann. Die Instandhaltungskosten sind zu hoch. Früher habe ich immer Autos gehabt. Ich meine, ich komme vom Dorf. Da hat man mit 18 ein Auto, sonst kommt man nirgendwo hin. Da hat man sofort einen Führerschein und hat fährt irgendeine alte Kiste. Viele Leute teilen sich dann ein Auto mit, was weiß ich, dem Bruder oder irgendwen. Ich hatte ein eigenes, das war der alte Peugeot von meinem Opa, ein alter Peugeot 504. Für Kenner, die wissen, was das ist, ist ein sehr schönes Auto. Das war Baujahr 79, zugelassen 80. Und wenn ich nicht total falsch liege, könnte das sogar das letzte Baujahr gewesen sein oder das vorletzte auf jeden Fall. Dieser Nummer, der 504, auf jeden Fall. Ich glaube, eins der ersten Baujahre ohne Lenkradschaltung, also mit einer ganz normalen Gangschaltung, mit einem ganz normalen Gangschaltungshebel, was ich einerseits mich heute sehr darüber freue, andererseits auch schade fand, ich hätte gerne so eine Lenkerschaltung gehabt. Ich war immer ein bisschen neidisch auf meine Schwester mit ihrer Ente, die diesen tollen Hebel hatte, diesen gebogenen Hebel, an dem man gezogen und geschoben hat, um die Gänge einzulegen. Wo auch die Gänge so schön versetzt waren. So, der erste Gang ist nicht vorne links, sondern hinten links und dann durch ging ich. Aber andererseits bin ich froh, keine Lenkerschaltung gehabt zu haben, denn sonst hätte ich wahrscheinlich heute immer noch Schwierigkeiten, Gänge zu schalten, denn der Peugeot hatte auch so ein paar andere Eigenheiten. Das Zündschloss war auf der anderen Seite, als es normalerweise ist, also links, also normal ist es rechts und normal ist es links, das ist der, ich weiß das nicht. Und der Blinker ist auch auf der anderen Seite und jetzt weiß ich tatsächlich nicht, auf welcher Seite normalerweise der Blinker vom Lenkrad ist. Ich glaube links und das ist es. Ich habe das 2 Jahre lang andersherum gehabt und bis heute wüsste ich das jetzt nicht automatisch zu sagen, doch normalerweise ist das Zündschloss bei den meisten Autos auf der rechten Seite und jetzt wäre das fatal bei so etwas, also bei dem Blinker, das kann man gerade, das ist schon blöd, aber wenn man ins Falten, die Falten, die Leere greift, beim Zündschloss, na gut, da kann jetzt nichts, das ist nicht so schlimm, dann, wenn man erstmal auf die falsche Seite den Schlüssel stecken will, dann geht man auf die andere Seite, aber bei der Gangschaltung, das wäre fatal, wenn man das falsch macht. Das ist ungefähr wie, wenn Gas und Bremse vertauscht wären, das wäre auch nicht so praktisch. Ja, ja. Aber wir hatten halt auch damals die Möglichkeit, alte Autos selber zu reparieren mit einem Freund. Derselbe, mit dem ich die Ölwannennummer vorhatte. Also die Ölwanne ist nie zur Vollendung gekommen, aber die Heimwerkstatt, da haben wir sehr viel. Also wir haben wirklich den ganzen Familienfuhrpark, den Herzogschen Fuhrpark, denn die ganze Familie hat alte Autos gehabt, von oben bis unten, weil wir uns die alten Autos konnte man sich leisten. Neue Autos sind teurer, neue Autos kosten Werkstatt. Alte Autos konnte man damals in den 90ern noch selber reparieren. Heute ist das auch schon schwieriger, da kommst du auch an keinen Motorblock mehr ran, alles ist abgedeckt, alles ist mit Spezialschrauben verschlossen, du brauchst Spezialwerkzeug, das ging halt damals alles noch. Wir konnten uns überall Ersatzteile her besorgen von Schrottplätzen und Ausschlachtungen und Autoausschlachtungen und so weiter. Also wir haben es immerhin mal geschafft, beim Golf meiner Mutter den Motorblock komplett auszutauschen, einen neuen Motorblock zu besorgen und den komplett austauschen. Diese Heimwerkstatt, die wir da hatten bei dem Freund, die war auch wirklich gut ausgerüstet mit einer Seilwinde, mit einem Flaschenzug, mit einer Kette und einem Flaschenzug, oben eine schwere Schiene und neben einem Satz wirklich hochwertiger Werkzeuge, die er sich damals so Stück für Stück angekauft hatte, weil war alles so ein bisschen vom eigenen Geld finanziert, hatte diese Werkstatt auch eine Grube, eine Werkstattgrube. Das war also Werkstatt, das war die Garage, die ausgebaut und verbreitert wurde. Und bei der Gelegenheit haben wir eine Grube ausgehoben. Und der Vater von dem Freund, der war damals Architekt, jetzt im Ruhestand, und der hätte ohne weiteres einen kleinen Bagger besorgen können. Aber nein, wir haben uns in den Kopf gesetzt, also nicht wir, sondern der Freund und ich habe geholfen zusammen mit ein paar anderen, dass man doch ein viel persönlicheres Verhältnis zu der eigenen Werkstattgrube hat, wenn man sie selber ausschachtet mit Spitzhacke und und Schaufel. Und dann hat der sich auch in den Kopf gesetzt, die darf jetzt nicht irgendwie 1,60 Meter tief sein, dann muss man sich immer so gebückt da unten drin, sondern man sollte aufrecht stehen können unter dem Auto. Und weil wir alle groß sind, also ich und er, beide so 1,86 rum, war die Grube dann tief. Der erste halbe Meter war kein Problem, ab da wurde es brutale Knochenarbeit. Die Erde ist mit der Spitzhacke kaum zu bearbeiten gewesen. Wir haben es dann am Schluss geschafft, aber das möchte ich in meinem Leben kein zweites Mal mehr machen. Ja, und heute, ja, ein altes Auto, bei dem man sowas noch machen könnte, selbst wenn ich hier jemanden hätte, mit dem ich das reparieren kann, weil ich kann selber kann ich nicht reparieren. Ich bin ein geübter Assistent gewesen, aber ich wüsste von alleine nicht, was ich machen soll. Da bin ich auch nicht geschickt genug und das Fachwissen fehlt mir dann tatsächlich. Aber zusammen mit jemandem, der weiß, was er machen muss, bin ich nützlich in einer Werkstatt. Zumindest gewesen damals. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist. Aber zum einen habe ich da heute niemanden mehr, bei dem ich das machen könnte. Zum anderen, Autos, die alt genug sind, dass man noch an ihnen reparieren kann, sind entweder Oldtimer und dann richtig teuer oder in einem solchen Zustand, dass sie als Oldtimer eben nicht mehr viel kosten und dann kannst du sie auch nicht mehr fahren, dann sind die Schrott. Oder so gut wie. Und man möchte ja doch ein Auto haben, das im Alltag funktioniert und nicht, wenn man nicht immer hoffen muss, dass er bei Kälte anspringt oder so. Was ich aber auch sonst jeden Winter hatte. Naja, und jetzt habe ich eben kein Auto mehr, sondern ein Fahrrad. Und wie bin ich dazu gekommen, zu dem Thema Fahrradfahren? Nämlich, dass es geht, dass ich das kann, dass es mir soweit gut genug geht, dass ich Rad fahren kann. Da bin ich auch sehr froh drüber. Nach der Operation habe ich andere Probleme, namentlich die Verdauung ist immer noch richtig, richtig schlimm. Aber das Radfahren, das geht, die orthopädischen Probleme mit, dass ich das Lenkerstützen und so, das geht alles ganz gut, da habe ich keine Schmerzen, also das kann ich machen. Gestern ist mir der Sattel abgebrochen. Da hätte ich beinahe Schmerzen gehabt, wenn ich mich nicht schnell genug noch gefangen hätte. Und dann hätte ich Schmerzen in einer anderen Region als unter der Achsel gehabt, nämlich weit südlicher. Es ist schon scheiße, wenn einem mitten auf der Kreuzung plötzlich der Sattel abbricht und man dann unter sich nur noch so eine Stange hat, auf die man dann hoffentlich nicht draufknallt. Ich habe es geschafft, aber danach mit dem Fahrrad schieben, erstmal zur nächsten Fahrradwerkstatt. Ich habe mich auch nicht getraut, das im Stehen zu machen, weil ich dann nicht sicher sein konnte, ob ich mit dem Arm dann doch so gut hinbekomme, wenn ich im Stehen mich dann anders auf das Lenkrad aufstütze und B, nicht aus Versehen mich dann versuche, ins Leere zu setzen. Das ist ja schon so, wenn man das Fahrrad schieben will und irgendwie gewohnt ist, am Sattel anzupacken, wie oft man sich da ins Leere greift, das ist auch interessant gewesen gestern. Aber der Sattel ist wieder, ich habe eine neue Stange bekommen und damit ist das gut und ich bin wieder mobil. Nabelschau. Ja, übertriebene narzisstische Beschäftigung mit der eigenen Person, Gruppe oder Institution. Person, ja, ich, Radfahrer, Gruppe, weiß nicht, Radfahrer oder vielleicht Gruppe zusammen mit meinem alten Freund. Das ist eine Gruppe gewesen, ja. Institution, die Werkstatt, das war eine Institution. Aber was für eine, da wurde wirklich alles, wie gesagt, alles repariert, was es an Autos gab im Freundes- und Familienkreis. Ja, oder ähnliches, Nabelschau betreiben. Zweitens, zweite Definition, zweite Bedeutung, laut Duden, zur Schaustellung des Körpers durch wenige Kleidungsstücke oder ein tiefes Dekolleté. Schreibt man Dekolleté so? Dekolleté? Also mit E, Akzent der Gü, aber nur einem E am Ende. Dekolleté. Ah, wieder was gelernt. Rechtschreibung. So. Tja, zur Schaustellung des Körpers durch wenige... warte mal. Mein Körper will gerade was anderes von mir. Wo habe ich denn Taschentücher? Ich muss mich mal schneuzen, sonst klingt das so verstopft. Stelle ich meinen Körper zur Schau durch wenige Kleidungsstücke? Ich hoffe doch mal ganz ehrlich, nicht mein Körper ist... Wann geht denn diese scheiß Taschentücher jetzt hier nicht auf? Was sind das für eine Kinder... Das sind Kindertaschentücher in einem Kinderpäckchen... Junior und eine solche Fummel mit einer kindersicheren Öffnung, die man nicht aufbekommt. Vielleicht ist es auch eine rentnersichere Öffnung. Dazu muss man geschickte kleine Hände haben. Echt, was für ein Scheiß. So. Körperfunktionen. Jawohl, ich habe meinen Körper jetzt gerade zur Schau gestellt, indem ich Körperfunktionen akustisch vorgeführt habe. Ich habe mich geschneuzt. Und ich habe allerdings nicht wenige Kleidungsstücke dabei an. Das, also stimmt das nicht. Und auch kein tiefes Dekolleté. Ein Dekolleté, das so tief ist, dass man meinen Nabel dabei sieht, wäre wohl eh... also bei mir ganz bestimmt kein schöner Anblick. Und wenn wir mal ganz ehrlich sein sollen, die männliche Libido hintangestellt bei den meisten Menschen in der Regel auch nicht wirklich. So schön sind die Leute bei näherer Betrachtung. Und wenn sie noch so jung und bei fernerer Betrachtung hübsch sind, auch nicht. Schönheit wächst im Auge des Betrachters und schrumpft in der Abnahme der Entfernung. Je näher man einer Person kommt, desto weniger schön ist der menschliche Körper. Poren, Falten, Runzeln und Pickel haben in der Regel nichts Schönes, wenn man erstmal so nah dran ist. Dann muss die Schönheit im Auge des Betrachters oder der Betrachterin so weit angewachsen sein. Ein Menschen, dem man eine tiefe, innige Zuneigung entbringt, den findet man auch leichter schön als nur irgendwen, der einem viel zu dicht auf der Pelle hockt und man die Körperhaare an unerwarteten Stellen und Pickel und Mitesser und Hautrötungen, wenn man Hautrötungen deutlich sieht, dann sollten sie zu einer Person gehören, an der einem auch was liegt, denn sonst ist das eklig. Das ist einfach so. Da könnt ihr mich jetzt für vier teilen. Das ist einfach so. Das ist gerade so verkündet. Das ist einfach so. Jawohl. Nein, ist es nicht. Das ist, empfinde ich nur so. Aber muss ja auch nicht stimmen. So ein Quatsch. Das ist mein Gehirn, meine Damen und Herren. Mein Gehirn. Mein Gehirn morgens um 7:30. Ich habe noch nicht genug Kaffee getrunken für sowas. Ja. Worüber wollte ich denn eigentlich heute reden? Habe ich die Definition jetzt vom Duden eigentlich schon abgearbeitet? Mal schauen. Grammatik, Blättern, Nabelbinde, Nabelbruch, Nabelfrei, Nabelkraus. Achso, im Alphabet davor, das ist Nabelpiercing, Alphabet danach kommt Nabelschnur, Nabelstrang, Nabelbohrer, Nabendynamo. Ich dachte, ein Nabeldynamo, das wäre interessant. Nabelschaltung, nein, auch nicht. Eine Nabenschaltung. Nabelbruch, das will ich gar nicht wissen. Nabelbinde, Nabelfrei. Nabelfrei, könnte man mal schauen. Aber wir könnten auch hier Grammatik zur Deklinationstabelle des Substantivs Nabelschau. Nominativ, die Nabelschau. Akkusativ, die Nabelschau. Dativ, der Nabelschau. Genitiv, der Nabelschau. Plural, Nominativ, die Nabelschauen. Oh. Akkusativ, Plural, die Nabelschauen. Dativ, Plural, den Nabelschauen. Genitiv, der Nabelschauen. Es ist ja nicht Nabelschau, es ist Nabelshow. Und mein erster Podcast hat unter einer Rechtschreibschwäche gelitten, denn in der Adressleiste stand dann tatsächlich Nabelschau. Da wurde das Wortspiel nicht verstanden. Und damit war aber die Adresse schon eingetragen. Ärgerlich. Heute ist das, wie heißt denn die Adresse heute? Das kann ich an der gleichen Stelle gleich mal verkünden. Dann habe ich mir später, falls ihr den Podcast nämlich irgendwo anders im Podcatcher oder so hört, was gerade etwas überraschend wäre, könnt ihr auch hier die Nabelschau unter die-nabel-show, also das englische show-podcast.podigy.io finden. Entschuldigung, ich habe aufgestoßen. Das sind diese Momente, diese wenn es so kleine Pausen gibt. Das ist meine Verdauung. Weil die macht momentan Dinge mit mir, die echt überhaupt nicht schön sind. Ständig sammeln sich Gase und dann muss man die ausstoßen. Und das sind Vorgänge, da möchte man Zeuge sein, denn das ist schon echt nicht mehr appetitlich. Ich muss mich dann auch wirklich schon fast zusammenkrümmen, um alle Luft rauszupressen, weil das ist unglaublich unangenehm. Und dabei kann einem auch richtig kotzübel werden, wenn sich Luft im Bauch bildet, also sammelt. Und weil ich unter Reizdarm- und Reizmagensyndrom leide, schon seit wirklich vielen Jahren, das tobt sich gerade nach der OP immer noch richtig schön aus. Da ist mir alle paar Tage richtig, richtig kotzübel. Das ist einfach kein Spaß. Man muss auch ständig aufpassen, was man isst. Bloß nichts essen, was man irgendwie nicht vertragen könnte. Also, oh, ich konnte bislang wenigstens noch Hühnerfleisch essen. Das geht jetzt eigentlich auch schon nicht mehr. Und langsam, ich kann mich hier, keine Ahnung, von Süppchen und Reis und Trockenbrot ernähren. Also, es macht keinen Spaß mehr. Ach, nee. Ja. Wo wollte ich denn eigentlich hin? Ah ja, das Wortspiel, glaube ich. Ich glaube, ich verdanke das Wortspiel Gregor. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er mich damals ermutigt, das tatsächlich den Podcast Nabel Show zu nennen, als ich gefragt habe, ob das jemand hören will. Also liebe Grüße an Gregor, an Dinge von Interesse, mit dem ich auch gerade eben einen schönen Podcast zu Nightmare Before Christmas aufgenommen habe. Und wenn der hier online ist, dann dauert es vielleicht noch ein paar Tage. Aber spätestens am Nikolaustag dürfte der dann auch im Sumpf, www.der-sumpf.de, online stehen. Hört da mal rein. Das hat viel Spaß gemacht. Und da lernt ihr auch ein bisschen was über Stop-Motion-Puppentrick. Jawohl. So. Nabelshow. Ich glaube, damit bin ich jetzt einfach mal, mit dem Thema bin ich jetzt durch. Oder? War noch irgendwas? Nein, war nichts mehr. Ja, weißt du was, ich mache das jetzt heute auch mal etwas kurz. Vielleicht mache ich nämlich am Wochenende, oder vielleicht auch nicht. Ich habe ja jetzt schon Wochenende, weil ist schon Wochenende bei mir? Ja, es ist Donnerstag, denn ich arbeite wieder. Weil ich aber noch so viel Urlaub habe, sind wir übereingekommen, dass ich bis Weihnachten 3-Tage-Wochen mache und so meinen Urlaub abfeiern kann. Denn ich wollte tatsächlich gerade groß Urlaub nehmen, als dann die Sache mit dem Krebsbefund dazwischen kam und das dann alles ganz anders lief. Also habe ich noch wirklich eine Menge Urlaub übrig gehabt und den nehme ich jetzt gerade so häppchenweise ab, dass ich bequeme 3-Tage-Wochen habe und die Woche vor Weihnachten habe ich dann auch frei. Also das ist sehr angenehm. Und ja, ich war jetzt wieder arbeiten. Heute beginnt mein erstes Arbeitswochenende. Und deswegen, der Plan war ja eigentlich, am Wochenende, also samstags, mich früh hinzusetzen, weil ich dann Zeit habe und nicht zu arbeiten muss und also auch das in Ruhe machen kann, eine Nabelshow aufzunehmen. Ach, die Nase verstopft schon wieder. Mann, eine Nabelshow aufzunehmen. Ich muss mir hier kruschen und kramen. Wo habe ich das denn? Ich habe hier irgendwo was, dass ich meine Nase frei bekommen kann. Furchtbar. Ihr müsst jetzt damit leben, dass ich verstopft klinge. Das ist nicht schön, aber es lässt sich jetzt auch nicht ändern. Ich hatte hier einen Nasenspray. Ich stelle meinen Körper zur Schau. Moment, hier. Mal schauen, ob das hilft. Das lasse ich alles drin. Diese Geräusche sind eigentlich die ich normalerweise im Podcast dann rausschneide, wenn ich mir Nasenspray in die Nasenlöcher puste und mich schneuze und huste und solche Dinge mache und Krusch und Kram. Aber das lasse ich jetzt einfach mal drin. Vielleicht schneide ich es beim nächsten Mal dann raus. Was ich leider noch nie schön gekonnt habe, ist dieses trötende Schneuzen. Das war ich immer sehr neidisch, wenn jemand ne, das klingt eher wie ein Furz. Also das war nee, das kann ich gerade auch nicht. Ja, Blähungen habe ich zwar wie nichts Gutes, aber die klingen auch leider nie so richtig interessant. Was ja gar nicht so schlecht ist. Es sind stille Stinker. Die sind zwar tödlich, aber man muss sich wenigstens nicht direkt bei der Abgabe eines solchen sofort vor der gesamten Nachbarschaft schämen. Erst dann danach, wenn alle, oh, was ist denn das, machen. Aber da ich momentan alleine sitze, denn wir sind übereingekommen, so lange wie es geht, noch nicht ins Homeoffice gehen zu müssen. Also das Homeoffice wird jedem angeboten und das ist einfach so. Dazu sind wir verpflichtet, die Firma. Aber ich bin momentan in der Firma selber, denn da gibt es einen schönen großen Raum, der gut belüftbar ist, der abgetrennt ist von allen anderen, wo ich den ganzen Tag alleine sitzen kann, niemanden mir gegenüber habe. Die Leute, also es generell ist auch gut gelüftet und alles. Also das kann ich sehr gut machen. Da arbeite ich gerade und es ist auch nicht anstrengend. Ich habe auch eine Möglichkeit gefunden, zwischendrin mal so für 10 Minuten, Viertelstunde ein Nickerchen zu machen. Das ist einfach, ich lehne mich dann in meinem Stuhl zurück, habe ein Kissen im Regal, wo ich hinter mir, wo ich den Kopf drauf liegen kann. Und bin ja ungestört in dem Raum. Das heißt also, wenn meine Kräfte schwinden, dann kann ich mich mal kurz regenerieren. Und das ist gerade eigentlich das Wichtigste. Denn sonst geht es mir ja nicht schlecht. Ich habe keine nennenswerten Schmerzen. Also keine, die ich nicht mit Schmerztabletten in den Griff bekomme. Ich habe auch noch keine Nachwirkungen von der Chemo. Denn die Chemo hat noch nicht angefangen. Das erfahre ich am Freitag, wann die anfängt. Aber ich hoffe mal, dass ich das noch auf Januar schieben kann. Ich hätte jetzt vor Weihnachten eigentlich keine große Lust noch Chemo zu bekommen. Ich möchte meine Eltern an Weihnachten besuchen und möchte nicht noch da noch mit Chemo-Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Und so wie ich es verstanden habe, was mir der Arzt im Krankenhaus gesagt hat, soll es ja eine leichte Chemo werden oder eine medikamentöse, systemische Weiterbehandlung, die eher den Sinn und Zweck hat, einfach zur Sicherheit noch das zu unterstützen, als jetzt wirklich massive Krebsvorkommen im Körper zu bekämpfen. Da nach dem Befund der Pathologie eigentlich alles durch die Operation entfernt wurde, aber es ist ja immer noch möglich, dass sich im Blutkreislauf oder irgendwo im Körper noch winzige Zellenspuren des Tumors befinden, die dann eben wieder in ein paar Jahren Metastasen bilden können, wie das halt jetzt eben der Fall war. Und daher wird empfohlen, eine Weiterbehandlung mit Chemotherapie zu machen, auch wenn der Befund in der Hinsicht nicht eindeutig zwingend ist. Aber ich glaube, ich werde das machen. Also da muss ich halt durch, wenn es fiese Nebenwirkungen gibt, muss ich die aushalten. Aber da ist sehr wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt mit zu rechnen. Denn das ist heute alles nicht mehr so schlimm, das habe ich auch alle schon mal erzählt. Und liegt jetzt auch in meinem Ermessen, ob ich das machen will, zusammen mit dem Onkologen, mit dem ich das bespreche, oder mit der, ich weiß nicht, ob es eine Onkologin ist. Und das wird alles am Freitag sein. Und daher habe ich momentan auch diese Beschwerden noch nicht. Und das heißt, arbeiten ist eigentlich ganz okay. War jetzt auch schön, wieder zu arbeiten. Ich habe eine schöne kleine Animation. Ich glaube, weiß nicht, darf ich das sagen? Doch, ja. Sesamstraße, Krümelmonster. Furzendes Krümelmonster hat sich gerade sehr, sehr gut. Furzendes und rülpsendes Krümelmonster hat gerade ganz toll zum Thema gepasst, fand ich. Ja, das habe ich jetzt diese Woche gemacht und jetzt habe ich Wochenende. Und deswegen rede ich da heute ein bisschen, schon weil schon Wochenende ist. So sieht's nämlich einfach mal aus. Ich habe es gesagt. Und jetzt fällt mir nichts mehr ein und ich glaube, damit lasse ich es heute wirklich mal eine kurze Folge sein. Dann kann ich vielleicht in diesem Monat noch ein paar mehr machen. Ich habe ja so ein Monatskontingent an 4 Stunden maximal und das sollte für die Nabelshow auch ausreichen. Da hatte ich mir so ausgerechnet, 4 mal 1 Stunde, jeweils am Wochenende. Aber jetzt heute ist es dann maximal. Mir fällt ja auch nicht 1000 solche Dinge ein. Also muss ich auch irgendwann mal gut sein. Ich könnte natürlich noch darüber reden, was ich so jetzt neulich an Filmen und so gesehen habe. Das ist ja auch sowas. Der liebe Lars, mit dem ich auch schon viele Sachen aufgenommen habe, die Lauschzwiebel, den Lauschzwiebel-Podcast führt. Also hört da mal rein. Das ist ein sehr schöner Podcast, der zwar in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen ist, weil beide Podcaster, beide Betreiber Väter geworden sind und daher nicht mehr so viel Zeit haben. Aber da wird ja dann immer am Anfang jeder Zwiebel erstmal abgehandelt, was haben wir gegessen an Junkfood. Das kann ich jetzt, da kann ich jetzt nicht viel beantworten zu. Ich versuche Junkfood eigentlich eher zu vermeiden. Und generell ist das auch nicht so spannend, was ich esse, weil es ist einfach nicht spannend. Ich bin kulinarisch gesehen nicht interessant. So sieht's nämlich einfach mal tatsächlich aus. Ich habe früher gerne gekocht, nicht gut, aber halt so Studentenküchenniveau. Mittlerweile koche ich nicht mehr gerne, es interessiert mich auch nicht. Es ist wirklich so, dass ich an Kochen keinerlei Interesse verspüre. Ich kann mir Kochvideos anschauen und ich kann die genauso interessant finden wie Katzenvideos. Ich kaufe mir auch keine Katze danach. Ich werde also auch keine Rezepte nachkochen. Ist einfach nicht mehr auf meiner Liste. und Junkfood schon mal gar nicht. Und der liebe Lars führt zum Beispiel, deswegen wollte ich ja eigentlich, da wollte ich nämlich eigentlich hin, er führt ein Filmetagebuch. Das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe, aber natürlich, also auch mit dem Podcasten tatsächlich nicht, aber das könnte ich mal. Und es wäre was ist der letzte bemerkenswerte Film, den ich gesehen habe? Der letzte war gestern Nacht, weil ich mich am Nachmittag aufs Sofa gelegt habe, als ich nach Hause gekommen bin und natürlich prompt eingepennt bin und dann nachts um 11 aufgewacht bin und mir dann Sherlock Holmes und der Stern von Afrika angeschaut habe. Nicht ganz, das ist ein sehr langer Film, fast 3 Stunden und ich bin dann nach 2 Stunden, bin ich dann doch müde. Aber ich wollte gerade schauen, wer die Hauptdarsteller sind. Das finde ich cool. Hauptdarsteller Sherlock Holmes, Dr. John Watson, Lily Langtry. Das sind die Rollen. Sowas Blödes. Muss ich mal schauen. Ich sehe ihn gerade vor mir und ich komme auf den Namen nicht. Wie blöd bin ich denn? Christopher Lee, natürlich. Christopher Lee hat einen alten Sherlock Holmes gespielt, der sich gerade zur Ruhe setzen will. Und ja, das Ganze spielt in Afrika. Es ist ein unterhaltsamer Film. Es ist ein schöner Film, um ihn nachts anzuschauen. Er ist nicht sehr aufregend, er ist auch nicht langweilig. Er ist gerade richtig für das Spätprogramm. Kann man danach auch sehr gut einschlafen, auch wenn man den Film nicht ganz zu Ende gesehen habe. Aber was ich gesehen habe in letzter Zeit war, auf den letzten Drücker, als das noch verfügbar war, also ist es jetzt keine Streaming-Empfehlung mehr, ich glaube auf Netflix war das, Lawrence von Arabien. Großartiger Film. Durchaus ein problematischer Film, zum Beispiel was Brownfacing angeht. Da spielt ja, also Lawrence von Arabien ist die Geschichte des britischen Offiziers Lawrence, der im Zweiten Weltkrieg in Arabien gedient hat und versucht hat, die arabischen Stämme zu vereinen, um sie gegen die Türken anzuführen. Und das auch geschafft hat und am Schluss aber trotzdem zwar erfolgreich war, am Schluss aber wohl trotzdem eher gescheitert ist, halt am Krieg und an der Unvereinbarkeit der arabischen Stämme, die immer verstritten waren und er das einfach nicht geschafft hat und dann am Schluss in seine Heimat zurückgekehrt ist in kurzer Zeit darauf. Wohl bei einem Motorradunfall sang- und klanglos gestorben ist, aber in Arabien wirklich große Dinge vollbracht hat im Zweiten Weltkrieg. Eine Heldenfigur, eine strahlende Heldenfigur sondergleichen, war auch überstrahlt, von der Presse aufgeputscht, zu einem Helden gemacht. Allein der Anblick des blonden Engländers in der Kluft eines arabischen Sheikh, also das, was man sich so vorstellt mit Kopftuch und allem, ist unglaublich bekannt. Das ist ein ikonisches Bild, das kennt man aus Geschichtsdarstellungen, aber eben auch ganz besonders aus dem Film mit Peter O'Toole in der Hauptrolle. Es ist wirklich ein fantastischer Film von... Und wann war denn der? Der ist alt. Der ist wirklich Lawrence of Arabia. Mal schauen. Der Film ist vor 1962, auch lang. 3 Stunden, 42 Minuten. Für den habe ich mehrere Etappen gebraucht, weil das hätte ich sonst nicht geschafft. Und ein wahnsinniges Monumental-Epos. Da hätte ich mir einen dreimal so großen Fernseher gewünscht, um diese enormen Landschaftsaufnahmen, der Wüste und all das wirklich voll genießen zu können. Und Peter O'Toole spielt und Omar Sharif und Anthony Quinn und Alec Guinness. Und damit bin ich an dem Punkt, wo es wirklich schwierig bin, nämlich beim Brownfacing, wenn Alec Guinness einen arabischen Prinzen spielt. Oh, da knirscht man heute mit allen verfügbaren Zähnen. Andererseits, Alec Guinness, also 1962 ein Schauspieler von dem Kaliber herzubekommen, der halt die richtige Hautfarbe wenigstens gehabt hätte, wenn schon nicht richtige Ethnizität, denn das kennt man ja leider auch. Hier, wir Star Trek-Fans kennen das noch von Khan. Khan Noonien Singh, gespielt von Ricardo Montalban. Ist das jetzt gerade? Bin ich jetzt doch? Doch, ja, doch, doch, doch. ich mit meinem Namen, diesem Namensgedächtnis ist bei mir immer manchmal zuverlässig, manchmal nicht. Doch, ja, Ricardo Montalban ist Mexikaner oder war Mexikaner, der lebt ja schon nicht mehr. Und hat aber den indischen, ja, auch einen Inder gespielt, den indischen Khan Noonien Singh in Star Trek. In der Serie hat man ihn tatsächlich noch angemalt, gebrown-faced, um ihn dunkler darstellen zu lassen. Er hat interessanterweise einen Sikh gespielt, ohne Bart und ohne Turban, was eigentlich gar nicht geht, weil das einfach dazugehört. Aber später in den 80ern, in dem zweiten Star Trek Kinofilm, hat man zumindest darauf verzichtet, ihn anzumalen. Und 2000, schlag mich tot, Benedict Cumberbatch, der ist nun definitiv überhaupt nicht indisch, der ist sehr weiß. Man hat, das gab auch große Kontroversen, aber man hat zumindest darauf verzichtet, ihn braun anzumalen. Also so gesehen, die Peinlichkeit wurde in den 2000ern den Star Trek-Fans erspart. Die Peinlichkeit hat man halt leider bei Lawrence von Arabien mit Anthony Quinn und der ja nun nicht hellhäutig ist, aber bestimmt auch kein Inder, und Alec Guinness, der definitiv hellhäutig und definitiv kein Inder ist. Aber verdammt nochmal, sind das einfach gute Schauspieler, die diese Rollen, die sie gespielt haben. Anthony Quinn spielt einen Stammesfürsten, einen arabischen, und Alec Guinness den sehr kultivierten Prinz Faisal. Und das sind einfach Schauspieler, da findest du so schnell niemanden. Selbst Anthony Quinn mit der aufgeklebten Hakennase, was einem wehtut, wenn man das sieht, weil man es leider tatsächlich auch an einigen Stellen sieht, da war halt die Maske nicht so perfekt. Aber es sind so gute Schauspieler, dass man es dann doch nach einer Weile in Kauf nimmt. Gerade bei Alec Guinness, bei beiden, die sind einfach viel zu gut. Und ich meine, Omar Sharif, das hat wieder eher gepasst. Ich schaue mal gerade, wo Omar Sharif, auch Omar El Sharif ursprünglich. Michael Dimitri Chaloub war ägyptischer Schauspieler aus einer libanesisch-syrischen Familie. Es passt auch nicht so richtig, aber es ist auf jeden Fall, da haben sie jemanden gefunden, der da deutlich besser von der Gruppe her in die Rolle passt, die er gespielt hat, und natürlich auch ein irrsinnig guter Schauspieler war, also auch einer von den ganz Großen. Und Peter O'Toole, gut, den musste man nicht anmalen, den hat man, glaube ich, eher blond gefärbt, damit er noch britischer gewirkt hat. Es ist ein so großartiger Film und der geht einem so unter die Haut. Das ist, ich habe schon lange nicht mehr ein, das ist ja nicht mal ein Antikriegsdrama. Das ist ein Kriegsdrama. Aber es ist auch gleichzeitig ein Antikriegsdrama. Es ist definitiv ein Antikriegsdrama, aber es bezieht nicht so eindeutig Stellung wie das spätere Antikriegsfilme, was weiß ich, wie Full Metal Jacket oder so machen. Aber es zeigt den Wahnsinn des Kriegs ziemlich deutlich, und wenn auch nur an einer Person oder den Leuten, die mit ihm zusammenkämpfen. Es ist direkt schade, dass der jetzt bei Netflix nicht mehr frei im Programm ist. Ich glaube, den werde ich mir nochmal auf DVD oder Blu-ray holen. Sollte ich mich dazu endlich durchringen, mir einen Beamer anzuschaffen, dann wird dazu auch ein Blu-ray-Player gekauft und dann ein vernünftiger, weil das doofe Blu-ray-Laufwerk, das ich hier habe, das funktioniert vorne und hinten nicht richtig. Und dann wird der Film angeschafft, denn den muss man in groß sehen. Fantastischer Film, wirklich. Ganz großartig. So, das war jetzt meine Filmempfehlung. Und jetzt sind wir es doch länger geschafft. Wie schön. Ich habe über Dinge geredet, über Filme. Was sehe ich sonst noch? Ren und Stimpy aus Gründen. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Und das ist nun eine ganz andere Richtung. Wie kommt man von Lawrence von Arabien zu Ren und Stimpy? Es wäre interessant, ob bei Ren und Stimpy auch eine Geschichte gibt, die zu Lawrence von Arabien passt. Warum nicht? Also bei Ren und Stimpy haben alles gemacht irgendwann. Aber ich konzentriere mich gerade aus Gründen auf Commander Hoek und Weltraumkadett Stimpy. Nein, das darf ich nicht verraten. Ich piepe das aus. Ich konzentriere mich gerade aus Gründen auf Piep. Das verrate ich nämlich nicht, weil das soll noch eine Überraschung werden. Denn natürlich schaue ich Ren und Stimpy für den Podcast, aber ich verrate nicht für welchen und warum. Und worauf ich mich da konzentriere. Jubel, Jubel, Freu, Freu. So, Ren und Stimpy. Und ich gelobe, ungewaschene Lederhosen zu tragen. Alle Tage, bis ich dereinst in die Grube fahre. Jawohl. Und in dem Sinne beschließe ich jetzt mit diesen Worten auch tatsächlich diese Nabelshow. Ihr wisst, wo ihr die Nabelshow findet. Also kommentiert schön und fleißig. Das könnt ihr nämlich da. E-Mail-Kontaktformular gibt es da keins. Aber vielleicht, ihr könnt ja mal in den Sumpf schauen und dann dort das Kontaktformular nutzen. Das kommt dann auch bei mir an. Die Nabelshow gibt es auch auf Twitter und Facebook, könnt ihr auch finden, könnt ihr auch fleißig kommentieren, freue ich mich auch. Und ansonsten, gehabt euch einfach wohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss.